NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit einem Gast, der so 2-3 blaue Augen hat. Victor Scheffet, Schauspieler, Musiker, Filmemacher und jetzt auch Buchautor. Herzlich willkommen bei NDR Kultur.
Ich freue mich sehr über die Einladung.
2-3 blaue Augen heißt Ihr Roman. Er erscheint Mitte Oktober im DTV-Verlag. Darin erzählen Sie vom Aufwachsen in der DDR und auch von der Ausreise nach West-Berlin, nach Westdeutschland 1986, von Bespitzelungen und auch Befreiungsschlägen. Sie haben diesen Text jetzt Mitte 50 geschrieben. Sind solche Erinnerungen an dieses Leben in der DDR und dann in der BRD, sind diese Erinnerungen jetzt so um Feiertage wie eben Deutsche Wiedervereinigung womöglich besonders präsent?
Na, der heutige Tag ist natürlich der Tag, der das alles ausdrückt. Aus BRD und DDR sind Bundesrepublik Deutschland geworden. Ich habe übrigens nie in der BRD gewohnt. Ich war nie Staatsbürger der BRD. Ich war immer Bürger von West-Berlin und wir gehörten nicht zu Westdeutschland, also zur Bundesrepublik. Wir hatten auch eigene Ausweise. Darauf möchte ich stark verweisen, wenn wir im schönen Berlin sitzen und die Sendung aufzeichnen. Mhm. Ja, der 3. Oktober ist unser Nationalfeiertag jetzt und das hat seinen Grund. Und viele der Gründe stecken in diesem Buch.
Aber bedeuten Ihnen solche Feiertage auch irgendwie was? Also begehen Sie die oder passiert da irgendwie was auch mit dem Innenleben, mit dem Erinnern?
Nein, überhaupt nicht. Also dieser Tag bedeutet mir nicht wirklich was. Also jetzt wirklich, Viktor, ganz persönlich. Ich habe komischerweise immer, denk an 4 Tage später, das war der 7. Oktober, das war der Geburtstag der DDR. Mhm. Den habe ich halt 18 Jahre feiern müssen und der ist irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Ich weiß gar nicht, war es der 17. Juni in Westdeutschland, in der Bundesrepublik vorher?
Da fragen Sie eine Schweizerin. Ich kann Ihnen sagen, in der Schweiz ist der 1. August der Nationalfeiertag.
Das ist mir sehr sympathisch, weil der 1. August, das sind Löwen.
Richtig, richtig.
Also mir bedeuten all diese Tage nicht wirklich was, aber sie sind wichtig, um Geschichte wachzuhalten. Und für die Kinder ist es ein schulfreier Tag und für die arbeitende Bevölkerung auch. Wobei ich glaube, wenn ich jetzt mit einer Schweizerin rede, denke ich, wir haben wirklich ein paar zu viele Feiertage mittlerweile in Deutschland. Was ich toll finde, Berlin hat seit 2 Jahren den 8. März, den Internationalen Frauentag, als tatsächlich gesetzlichen Feiertag wieder eingeführt. Bravo. Aber manche Sachen sind mir ziemlich egal.
Der 22. November, der dürfte aber ein besonderer Tag für Sie sein.
Genau. Schön, dass Sie das sagen. Ich mag schon meinen eigenen Geburtstag, Löwe, kurz nach dem Schweizer Nationalfeiertag. Und der 22. November ist so ein zweiter Geburtstag. Also da denke ich jedes Jahr dran, den begehe ich jetzt nicht, aber wenn ich
Weil
kann...
Weil Sie da ausgereist sind, genau, aus der DDR, genau.
Genau. Ja.
Also keine Kerzen oder so auf einem Kuchen.
Nein, ich stelle mich auch nicht in Tränenpalast und singe Lieder oder so, aber das sind eben diese großen Momente. Man weiß ja auch, Geburtstage von Lieben, ich merke mir zum Beispiel keine Todestage von Menschen. Ja, es gibt so schöne Tage, da sieht man im Kalender, und weiß sofort, heute hat der und der oder die und die Geburtstag. Und heute hat Deutschland Geburtstag. Und zwar 35.
So, ja, blutjung aus unserer Sicht. Wir feiern Victor Scheffet hier in à la carte auf NDR Kultur. Theater, Film und Fernsehschauspieler. Und Ihr Roman ist nicht nur ein Text, er ist auch sowas wie eine Jukebox, könnte man sagen. Also das kann man auch ganz schön sehen an dem ellenlangen Anhang, wo ganz viele Lieder eben auch drauf zu finden sind. Entsprechend werden wir natürlich auch über ganz viele Titel und Musikerinnen, Musiker, Bands sprechen. Wir fangen an mit Veronika Fischer.
Ja, Veronika Fischer ist eine tatsächlich deutschlandweit bekannte Sängerin, wobei im Westen eher als Schlagersängerin. Im Osten war sie eine der 4, 5 größten Sängerinnen, für mich die Königin Nina Hagen, die musste 75 das Land verlassen. Und danach hat sich der kleine Junge, der Protagonist im Buch heißt Tassilo, brauchte eine neue Lieblingssängerin und das wurde dann Veronika Fischer. Und die hat 1980 wirklich ein fantastisches Album namens Goldene Brücken gemacht. Und wir hören den Titelsong und ein Jahr später war auch Veronika Fischer des Landes verwiesen worden. Und da hatte der kleine Junge wieder keine ostdeutsche Lieblingssängerin mehr.
Gelände ist wie von Kaiserpalästen. Unterschreitest du selbst wie ein Fürst. Fort über Straßen, Schlucht und Neubaukästen. Ja, nur fort, dass du willst, was du willst. Und ein Strom von Menschen zieht wie du über goldene Brücken dem anderen zu. Menschen, die am Tag sich nie gesehen, können nun am Abend Laternen, Sternen gleich. Und ein jeder, der die Sehnsucht hat, geht auf goldenen Brücken hoch über der Stadt. Guten Tag, gute Nacht. Was hast du heute gemacht und gedacht?
Goldenen Brücken von Franz Bartsch, gesungen von Veronika Fischer. Ein Musikwunsch von Victor Scheffé, Schauspieler, Musiker und Schriftsteller. Ihr Debüt heißt 2-3 blaue Augen und auf dem Cover sehen wir einen Jungen, so 6-7 Jahre alt, kurze Hose, weiße Kurzarmbluse, hat den Mund offen, so die Augen zu. Es ist irgendwie, glaube ich, auch ein fröhliches Bild oder interpretiere ich das falsch? Was ist das für ein Bild?
Nee, das Schöne an dem Bild ist, deshalb haben wir uns dafür auch entschieden, das kann man so und so interpretieren. Also ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Schmerz in dem Gesicht des Jungen gesehen, weil er sich, er greift sich auch in den Schritt. Also eventuell ist ihm irgendwas passiert oder er ist wieder mal auf die Fresse gefallen und dann aufgestanden, hat rumgebrüllt. Aber ich finde es auch ein fröhliches Bild und es ist energetisch.
Absolut.
Es ist einfach, da steckt eine Wahnsinnsenergie hinter und die ist, glaube ich, im Roman auch vorhanden.
Auch das, also sprachlich und eben auch schon über die Musik transportiert. Wir haben es, oder ich habe es gerade schon anklingen lassen. Das ist aber interessant, dass Sie diese Ambivalenz in diesem Bild ansprechen, weil dieser Protagonist, den wir begleiten, verschiedene Namen auch trägt. Also ich spreche Sie jetzt an als Victor Scheffé. Die Hauptfigur heißt aber auch Tassilo, Tasso, Blue Eyes und Spektakel. Also es ist auch so eine, es ist ganz viele verschiedene Figuren vielleicht in dieser einen Figur vereint, die sich vielleicht am Anfang gar nicht so klar ist, wer bin ich?
Tassilo wusste immer, wer er ist. Er ist eine Romanfigur jetzt, deshalb ist das der Name. Blue Eye kam später auf Tassilo zu, weil ihn dann englischsprachige Liebhaber darauf angesprochen, also die blauen Augen spielen halt eine Rolle. Mhm. Dann haben sie Tasso, ist auch eine Koseform natürlich von Tassilo und Spektakel. Damit hat Tassilo überhaupt nichts zu tun. Das ist der Name, der operative Deckname, den die Staatssicherheit ihm gegeben hat. Das ist natürlich, wenn man Spektakel jetzt hört, war für kurze Zeit auch die Überlegung, ob man das als Buchtitel benutzt. Mhm. Mir Spektakel immer, es hört sich so nach Zirkus und also ist für mich kein Buch, bei dem ich zugreifen würde. Aber die haben offensichtlich einen Riecher gehabt, dass wenn Tassilo irgendwo auftaucht, dann manchmal ein Spektakel beginnt. Mhm. Also der Name hat wirklich nichts mit ihm zu tun.
Welche Rolle spielt so ein Name vielleicht auch für diese Romanfigur? Weil sie ja doch auch irgendwie schon mit einer Identitätsfrage ständig beschäftigt ist. Also auch, wen liebe ich zum Beispiel? Liebe ich Mädchen? Liebe ich Jungs? Wo möchte ich leben? Wem vertraue ich? Also als dann vielleicht auch klar wird, dass sich ein Name eben so herauskristallisiert, was für eine Bewegung ist da vorher drin?
Welcher Name kristallisiert sich für Sie heraus?
Viktor.
Okay. Sie haben natürlich vollkommen recht. Sie beschreiben das alles sehr schön. Tassilo, das ist der Name, den die Mutter ihm gegeben hat. Darüber hat sich Tassilo überhaupt keine Gedanken, also über seinen Namen hat er sich wirklich keine Gedanken gemacht. Dann passieren zum Teil traumatische Dinge und er landet, ich kürze jetzt sehr ab, er landet in der Welt, in der er sein möchte. Und stellt fest, dass bestimmte Sachen zu Ende gegangen sind. Also dass wirklich ein gar nicht so langer Lebensabschnitt, aber aus seiner Sicht als 19-Jähriger, ist die längste Zeit seines Lebens vorbei. Es ist absoluter Neustart, bei null anfangen, mit nichts, also auch monetär und an Klamotten und so. Auch mit Menschen. Es gibt zum Glück ein paar Freunde, die er schon im Osten kannte, die ihn auch im Westen begleiten werden. Und es an diesem Neuanfang ist sehr viel Ende. Und das verträgt sich nicht mit dem Namen Tassilo. Und es ist tatsächlich die Angst oder der Trick, vielleicht lege ich die Staatssicherheit rein und die finden mich hier nicht, weil es ist tatsächlich immer noch eine Paranoia vorhanden, weil er übelst ausspioniert wurde und das auch zum Teil mitbekommen hat. Wenn ich den Namen ändere, dann finden die mich erstmal nicht so schnell am Postkasten.
Mhm. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen zu dem Jungen auf dem Cover, vielleicht auch schon, wenn er ein paar Jahre älter ist. Was war das für eine Kindheit in der DDR?
Das war eine Kindheit. Ich finde das immer sehr schwierig zu sagen, schöne, furchtbare. Ja. Es war eine Kindheit am Wasser, an der Ostsee. Mhm. Das Meer ist also in meinen Kindheitsbildern ganz krasser Mitspieler.
Rostock, auch, das kann ich jetzt vielleicht noch sagen.
Sollten wir unbedingt sagen.
1967, genau. Also genau. Von wegen Küste und Wasser, das ist ja schon prägend.
Absolut. Und das ist auch bis heute, ich war in einigen Meeren mittlerweile, Weltmeeren, die Ostsee, also die Ost-Ostsee ist für mich weiterhin das Meer. Und ansonsten hatte ich eine tolle Mutter, die sich um mich gekümmert hat. Ich hatte eine tolle Oma, jetzt spreche ich als ich, Tassilo hatte das auch. Dieses Gespräch wird sehr interessant, weil es eins der ersten ist, wo ich den Grad jetzt von autofiktionalem Roman, autobiografischem Roman austeste. Also es ist schon sehr stark meine Geschichte. Ja. Das hört man ja jetzt auch raus. Tassilo hatte eine tolle Mutter, eine tolle Oma. Der war ein Plietscher Junge. Der war an vielem interessiert und dem wurden relativ wenig Grenzen gesetzt. Und auch das Meer hat eben keine Grenze gesetzt. Ich bin nicht an der Berliner Mauer aufgewachsen. Ich bin in den Ferien zu meiner Tante. Da war es ein bisschen schwierig hinzukommen, weil sie in so einem Grenzgebiet wohnte. Aber wenn ich dann da war, war der Garten endlos. Also all diese Sachen. Der war sehr tierlieb, der war irrsinnig menschengierig. Also der ist auf alle Leute immer zugerannt und hat sofort mit jedem losgequatscht. Und er ist sogar ins Meer immer gelaufen und selbst im Winter, also ich wurde teilweise mit Hundeleine am Warnemünder Strand spazieren geführt, weil ich einfach einen großen Drang hatte, in die große weite Welt hinauszuschwimmen.
Und dieser Drang wurde dann aber ja doch irgendwann gebremst. Also irgendwann hat dieser Tassilo gemerkt, da sind eben doch Grenzen. Also so frei diese Kindheit dann ja empfunden wurde. Irgendwann kam der Punkt und dann war plötzlich die Mauer da. Wann ist ihm das klar geworden?
Die Mauer als Gebäude, heute am 3.
Ja, oder einfach auch so als Barriere zu dieser Freiheit und zu diesem Drang, immer mehr zu entdecken, neugierig zu sein, mit vielen Leuten im Kontakt zu sein, die dann eben vielleicht auch gar nicht da waren, wo er gewohnt hat.
Also die Mauer als Bauwerk habe ich wirklich, von der wusste ich natürlich irgendwann, aber in meiner Kindheit, also bis 10 würde ich sagen, wusste ich wirklich nichts davon. Und an die bin ich auch letztendlich nicht wirklich gestoßen. Aber die Mauern im Denken, den Punkt habe ich nicht so ganz richtig rausgefunden in der Arbeit. Aber man muss eigentlich sagen, sobald jemand logisch denkt, stieß er in dem Staat DDR an Grenzen. In der Schule war es einfach...
Man durfte auch gar keine Fragen stellen. Also das wird noch so ein bisschen auch deutlich in dem Text. Also wenn mal eine Nachfrage kommt, dann soll es keine Fragen stellen.
Ja. Ich habe mich, was die Schulzeit betrifft, auch schön, dass Sie das ansprechen, tatsächlich auf die eigentlich die ersten 2 Jahre und den Kindergarten konzentriert, weil eben dort fing das alles schon an. Das durchschaut man als Kind nicht. Schon in der Kinderkrippe musste man sich melden, bevor man was sagen muss. Also... Und da eben Tassilo ein Plitscherjunge war, hat er auch um die Ecke gedacht. Und um die Ecke durfte man aber nicht rum. Und das war dann sehr schnell ein großes Problem. Zumal es natürlich immer, es gab Bücher. Es gab auch Bücher, die in der DDR nicht zugelassen waren. Es gab natürlich, bei der Oma durfte ich Westfernsehen gucken. Da waren komplett andere Welten. Also stellen sich Fragen für einen Heranwachsenden. Und ja.
Und Musik gab es natürlich auch nicht alles, aber Marlene Dietrich, oder?
Marlene ist ziemlich spät erst. Ich glaube, in der DDR sind tatsächlich 2 Marlene Dietrich-Platten erschienen. Sie wollen jetzt einen Marlene-Song spielen.
Super gerne.
Dann spielen wir den und dann sage ich danach, was es mit dem auf sich hat.
Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glas Wein. Na, schließlich wird der andere auch ganz reizend sein. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich los. Na, endlich bin ich wieder ein Verhältnis los. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich los. Na, endlich bin ich wieder ein Verhältnis los.
Sie schunkeln ja fast schon mit. Victor, ja. Schiffé. Also, Marlene Dietrich, was hat es mit genau diesem Lied auf sich?
Dieses Lied habe ich mit dem merkwürdigen Humor, den Tassilo auch hat, zum Abschied meinen Freunden am Tränenpalast an besagtem 22.11. gesungen und die fanden das gar nicht lustig, aber ich konnte mir nicht helfen. Und Marlene Dietrich steht, und das stand sie auch, dafür stand sie auch in der DDR. Das ist ja auch so eine ganz merkwürdige Ambivalenz mit diesem Antifaschismus und dann aber nicht wirklich. Also Faschismus ist da ja auch letztendlich jetzt stark geworden, wenn wir ins Heute gehen. Aber Marlene Dietrich steht für mich natürlich, ja, ist sie dieser wunderschöne Movie-Star, ist sie die wahnsinnig lustige Berlinerin mit der Berliner Schnauze. Und natürlich ist sie eine Antifaschistin gewesen und ist einen Weg gegangen, den leider nicht viele deutsche Menschen in einer bestimmten Zeit gegangen sind.
Sie hatten ganz viele Musik auch gesammelt, auch schon in der DDR und auch zugeschickt bekommen von Freunden. Die Musik hat wirklich eine große Rolle gespielt, nicht nur für den Jungen in diesem Roman, sondern auch für Sie persönlich.
Absolut. Musik ist für Schreiben jetzt wie Tagebuch gewesen. Also ich muss bestimmte Melodien hören oder bestimmte Songs, die ich heutzutage gar nicht mehr so doll finde, höre ich und bin sofort in einer bestimmten Zeit. Und Musik halte ich für die Kunstform, die am direktesten in mein Gefühlssystem geht, also ins Herz und in was immer zu Gefühlen dazugehört.
Ja, Sie schreiben auch selbst Musik. Wir hören nachher noch ein Stück von Ihnen. Ich möchte noch auf den Sound des Textes zu sprechen kommen. Der hat ja auch eine Melodie sozusagen, hat so eine Schmissigkeit an mancher Stelle, Witz auch, also hat wirklich ein schönes Tempo. Wie sind Sie auf diese Sprache gekommen? Ist das Ihre Sprache oder mussten Sie die auch finden erst?
Der Einstieg für mich ins Schreiben war tatsächlich, die Sprache zu finden. Es hat mich sehr interessiert, die Entwicklung von Sprache. Also wie fängt Tassilo zu sprechen an? Was wird ihm gegeben? Was wird ihm geboten? Was macht er daraus? Also eine Kreativität mit Sprache hatte Tassilo eben auch schon. Und dann eben die Entwicklung mit anderen Einflüssen wie Musik, wie natürlich mit Literatur. Ich habe schon sehr früh gerne Lyrik gelesen. Also das hat immer eine große Rolle gespielt. Deshalb mag ich heute auch Hip-Hop total gerne, weil die sich sehr ähnlich und verwandt sind. Mhm. Das Schöne war, es gibt irrsinnig viel authentisches, historisches Material von Tassilo, von mir. Mhm. Und das habe ich versucht einzuweben und habe dann teilweise Tagebuch oder Briefe. Es gibt einfach wirklich eine Masse an Briefen von dem 9-Jährigen. Und der 10-Jährige hat angefangen, Gedichte zu schreiben und so. Und das habe ich in meinen Erzähltext dann übernommen. Und wenn wir dann hinter dem 22.11. sind, das ist Viktor-Sprache und die setzt sich eben aus all diesen Elementen zusammen. Ich kann irrsinnig schnodderig sein. Ich lebe halt jetzt, mein Gott, wie lange? 40 Jahre oder fast in Berlin mit kleinen Unterbrechungen. Also wir donnern permanent, ranzen wir irgendjemanden an. Ich mag aber auch das Lyrische und als Theaterschauspieler habe ich natürlich auch schon sehr schöne Sprache in den Mund genommen.
Und dann im Gegensatz dazu diese Stasi-Berichte, die Sie auch mit einfließen lassen, das ist ja eine sehr korrekte, irgendwie, also ohne jetzt die Tatsache an sich so zu verharmlosen, aber auch aus heutiger Sicht, wenn man das liest, auch irgendwie eine lächerliche Sprache. Wie haben Sie diese, also Texte kann man ja eigentlich nicht sagen, aber wie haben Sie diese Berichte nochmal gelesen?
Ja, ich habe mich irrsinnig schwer getan mit diesen Texten, weil sie halt, ist auch das ist eben authentisch historisches Material. Es sind die Original, es sind meine Original-Stasi-Akten, die ich vor circa 20 Jahren zum ersten Mal in die Hände bekam, in Auszügen. In dem Moment war ich einfach nur erschlagen, dass es so wahnsinnig viel gab, weil man muss einfach bedenken, viele hundert Seiten, eher über die Tausender gehen, wirklich A4 Seiten vollgeschrieben über einen 15- bis 19-jährigen Jungen. Es ist einfach ein krankes System, was eben schon sehr früh merkt, dieser 15-Jährige, der tickt anders, den haben wir mal besser auf dem Kicker. Also ich habe mir damals die Akten nicht richtig durchgelesen. Auch inhaltlich hat es mich nicht so richtig interessiert. Ich konnte auch nicht wirklich über etwas überrascht werden, dass da jetzt, meine beste Freundin hat mich ausspioniert oder so. Dafür war für mich die Zeit schon zu sehr vorangeschritten. Ich hatte da nicht wirklich was zu klären. Und dann, um jetzt auf das Buch zurückzukommen, hat sich aber natürlich herauskristallisiert, dass diese Sprache so besonders ist, dass sie manchmal so perfide ist, weil die Sprache war natürlich ein ganz wichtiges Element der Staatssicherheit, um sie jetzt auch mal beim Namen zu nennen, nicht immer so niedlich Stasi. Mhm. Um Menschen zu zerstören, um Menschen zu denunzieren, um sie komplett zu kategorisieren, an Schubladen zu stecken, aus denen sie am besten nie wieder rauskommen, weil sie am besten hoffentlich im Knast landen. Und diese Sprache musste im Buch sein. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, tatsächlich die Originalakten zu benutzen. Und dadurch gibt es eben diesen Seitenstrang zu der teilweise wilden und aber auch schönen Sprache von Tassilo / Viktor. Und die Stadtsicherheit hat halt ihren komplett eigenen Film da laufen. Und das hat sich aber erst beim Zusammenstellen der Texte herausgestellt. LeserInnen sind Tassilo permanent im Vorteil, weil sie lesen können, was die Stasi mit ihm vorhat. Und Tassilo rauscht durch die Welt und hat keine Ahnung, also größtenteils keine Ahnung, was der Plan der Stadtsicherheit für ihn ist.
Also als Leserin werde ich auch zur Beobachterin sozusagen.
Genau.
Sie haben gerade jetzt erzählt, vor 20 Jahren haben Sie Ihre Stasi-Akten zum ersten Mal gesehen. Bis dahin, also Sie wussten schon, als Sie in der DDR waren, dass Sie bespitzelt wurden. Sie wurden ja auch zum Verhör mitgenommen. Mehrstündige Verhöre mussten Sie über sich ergehen lassen. Und Sie hatten bestimmt auch eine Ahnung, wer da vielleicht Informationen weitergegeben hat über diesen Jugendlichen, Tassilo. Und dann jetzt aber vor 20 Jahren sozusagen die Gewissheit, da liegen die ganzen Akten und da sind natürlich bekannte Namen irgendwie auch aufgetaucht, unter anderem auch die eigene Mutter, die Informationen eben weitergegeben hat. Und also ich fand das sehr hart zu lesen, weil ja diese Beziehung zwischen Sohn und Mutter, weil die zu zweit waren, die Oma war auch ab und an dabei natürlich, aber das ist so die kernfamiliäre Beziehung. Also das fand ich hart festzustellen. Wie muss es diesem Jungen ergangen sein? Weil die Liebe ja doch so stark ist zu dieser Mutter, die sich auch rührend um ihn kümmert.
Ich muss zuerst korrigieren, dass ich vor 25 Jahren zum ersten Mal in den ersten Schwungakten reingeguckt habe. Der Erzähler im Buch schreibt im Präsens. Also ich, der ich es in den letzten Jahren geschrieben habe, bin komplett in der Zeit, werte nicht und bin nie so klug, in Anführungszeichen.
Ja, also ohne dieses Wissen sozusagen, genau, haben Sie ja diese
Zukunft
Figur entwickelt.
Oder, und eben da vor allem ohne Bewertung. Tassilo weiß nicht mal, dass es Stasi-Akten gibt. Dieses Wort Akte oder diese vielen Seiten, das war nicht im Bewusstsein eines normalen DDR-Bürgers. Tassilo merkt irgendwann, der Typ ist schon wieder hinter ihm, also er merkt, dass er verfolgt wird, dann wird er eben abgeholt und widerlich verhört und so, das kriegt er schon alles mit. Irgendwann merkt er bei den Verhören, die haben aber Informationen, die können sie eigentlich nur meine Mutter, also von meiner, okay. Also ab dem Zeitpunkt ist ihm bewusst, Mutter spricht mit denen, was für ihn auch totalen Sinn macht, weil die Staatssicherheit ist eine Verlängerung der Partei gewesen und meine Mutter war die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Zum Glück muss ich im Roman nicht beschreiben, wie es mir damit geht, dass die Mutter, vor allem in welchem Ausmaß sie der Partei oder der Staatssicherheit geliefert hat. Als ich die Akten vor 25 Jahren zum ersten Mal gelesen habe, habe ich, das ist die Wahrheit, ich schwöre, es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Es hat mich nicht interessiert, wie involviert meine Mutter war. Weil was die Staatssicherheit leider geschafft hat oder meine Mutter daran beteiligt war, unser Verhältnis, unser Vertrauensverhältnis war für immer zerstört. Das konnten wir auch in den Jahren danach nicht wirklich kitten, dieses ganz tiefe Urvertrauen. Wir haben dann einen Weg gefunden, wieder gut miteinander zu sein. Also viele Dinge musste ich dann auch nicht mit ihr klären. Und was andere Leute betraf, hat mich auch nicht interessiert, weil für mich war als Tassilo immer wichtig, Tassilo war wichtig, rauszukommen. Und ab dem Moment, wo er in der Freiheit war, war alles vergessen. Und ich habe auch wirklich, das ist nicht religiöse Vergebung oder sowas, es ist einfach, es ist mir scheißegal, was da passiert ist. Es ist vorbei. Und ich konnte mein Leben so leben, wie ich wollte.
In einer Akte habe ich gelesen, aus Sorge um ihren Sohn hat sie sich an die Staatssicherheit gewandt. Also eigentlich ein total rührender Gedanke.
Total. Und das ist eben auch wirklich für mich immer der Ausgangsgedanke, wenn ich mich in sie hereinversetzen würde, was ich aber nicht tue, weil ich erzähle meine Geschichte und nicht ihre. Sie hatte nur einen Sohn, der hieß Tassilo. Der wollte plötzlich ganz offensichtlich von da weg, was sie aufgebaut hat. Das Land war sie. Sie ist wirklich Teenager, also später Teenager gewesen, als die DDR gegründet wurde und hat dieses Land mit aufgebaut. Und in den 80ern plötzlich liefen die Kinder weg. Und in manchen Familien gab es aber zum Glück mehrere Kinder. Also da ist dann eine Tochter, hat drüber gemacht, aber es gab noch zwei Kinder. Meine Mutter hatte nur diesen einen Sohn, mich. Mhm. Und ich verstehe da ganz viel drin, die Art und Weise und alles nicht nachzuvollziehen. Aber das ist ein Aspekt, den ich verstehe.
Ich versuche jetzt galant überzuleiten. Wir gehen von der Realität in die Fiktion und hören Filmmusik. Missing heißt der Film und darüber sprechen wir gleich.
Thank you.
Morgen, liebe Klasse. Heute fliegen wir mit einer Untertasse.
So klingt's ein bisschen. NDR Kultur à la carte heute mit Victor Scheffé und mit Filmmusik. Missing heißt der Film und der hat Sie geprägt, weil Sie ihn, glaube ich, einfach mehrfach gesehen haben. Die Frage ist natürlich, warum?
Mich haben natürlich viele Filme geprägt, vor allem auch amerikanische Filme. Das ist ein US-amerikanischer Film des griechischen Regisseurs Kostas Gavras über die Ereignisse 1973 in Santiago de Chile, den Putsch in Santiago de Chile und das Involvement von US-Amerika, hat sich nichts geändert, in diesem Putsch, das Stürzen von Präsident Salvador Allende. Und das ist so eine politische Bewegung, die mich als Kind wahnsinnig, ich wollte unbedingt Chilene werden, ich wollte ganz Chile retten. Also das sind so Sachen, die mir sehr nahe gegangen sind, schon als kleinem Jungen, Tassilo auch. Und der Film ist in der DDR natürlich gelaufen, weil die Amerikaner die Bösen sind. Und er ist aber eben sehr beeindruckend, auch schauspielerisch. Sissy Spacek ist bis heute eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, Jack Lemmon, ganz großartig. Und es ist eben dieses Filmthema. Und das war zum ersten Mal, dass ich so die Kraft von Musik im Film, wenn ich nur das erste Ding, 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 dann könnte ich schon losflennen. Also es ist wirklich so eine ganz große Filmmusik, die eben halt Emotionen weckt.
Film natürlich ein großes Thema für Sie. Also mit der Schauspielerei haben Sie schon immer geliebäugelt, haben aber eigentlich dann nie eine Ausbildung gemacht. Aber wahrscheinlich doch so die Leute gesehen und vielleicht im Unterbewussten schon gedacht, wow. Gab es so Vorbilder, vielleicht schon in der DDR?
Schauspielerisch überhaupt nicht. Das gab natürlich immer wie SängerInnen und Schauspieler natürlich, die ich toll fand, aber ich habe, glaube ich, nie wirklich gedacht, so will ich werden oder das werde ich mal machen. Es ist so ganz merkwürdig. Also viele Leute sagen mir, ich habe natürlich auch mit Leuten aus der Vergangenheit gesprochen, die sagten, ja, aber das war doch bei dir ganz klar. Also ich habe mich immer so benommen und bin halt auch aufgetreten und schon in der Krippe stand ich auf dem Tisch und ich saß nicht davor, aber es war nicht der Masterplan.
Ich habe gelesen, Sie haben Schauspielerei als Kellner, naja, gelernt ist vielleicht viel zu sagen, aber dass Sie einfach bei den vielen Jobs, die Sie gemacht haben, bevor Sie vor der Kamera und auf der Bühne gestanden haben, dass Sie bei diesen vielen Jobs einfach schon so Schauspieler waren.
Das stammt aus einem älteren Interview. Das stimmt auch. Kellnern und Schauspielern sind ein und dasselbe für mich. Schauspielern in bestimmten Bezügen, also natürlich nicht, man muss nicht aufpassen, man darf jetzt auch nicht meine Sparte hier. Aber man muss abliefern und wenn man gut abliefert, kriegt man auch noch Trinkgeld, sprich den nächsten Job oder so.
Oder Applaus oder...
Genau, oder größeren Applaus, okay. Genau. Ich, und das ist ein schöner Sidekick dieses Schreibens jetzt, dieser Zeit mit dem Schreiben, dass ich denke, also ich habe mich schon auch manchmal gefragt, warum brauchtest du offensichtlich keine Schauspielschule? Also sprachlich war ich durch meine Mutter gut eingetunt. Die hat halt sehr deutlich jetzt Deutsch gesprochen.
Und die war Journalistin am Radio?
Und war Radiojournalistin. Deshalb fühle ich mich hier heute auch sehr wohl.
Gut.
Back to the childhood. Mir ist aber klar geworden, dass eigentlich die ganze Erfahrung eben auch mit der Staatssicherheit natürlich ganz viel mit Verstellen zu tun hatte, also mit Schauspielern. Und das konnte ich deshalb in meinem Alter, als ich dann im Westen war, besser als Gleichaltrige, weil ich halt schon alle reingelegt hatte.
Vielleicht auch, weil dieses Kellnern, denke ich gerade, die Parallele zur Schauspielerei, weil dieses Kellnern ja auch immer dieses Interagieren mit Menschen ist.
Das und es ist aber eben auch, jeder Kellner ist eine Persona. Also jeder Kellner ist nicht er oder sie oder them selbst. Es ist einfach... heute bin ich der nette Kellner, morgen bin ich der böse Kellner. So. Also ich habe es zumindest immer so gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob jede Kellnerin so agiert, aber das ist halt auch eine Rolle, die man spielt.
Also selbst beim Kellnern keine festgeschriebenen Rollen. Victor Scheffé, wir sprechen gleich noch über verschiedene Rollen, die Sie eben schon ausgefüllt haben. Und auch da ganz viel Varianz, ganz viel Lust, ganz viel Neugier. Zuerst hören wir Sie singen.
Oh.
So, das soll es gewesen sein. Also jetzt nicht für unser Gespräch, aber das ist der Titel des nächsten Liedes. Was ist das für ein Song?
Das ist jetzt, ich stehe jetzt 30 Sekunden vor der Radiopremiere dieses Songs. Der ist noch nie im Radio gespielt worden. Mhm. Dieser Song ist Bestandteil, der Text ist Bestandteil des Romans. Es gibt dann noch eine Insel als Epilog sozusagen, als B-Seite, wo... Also Tassilo schon zu Victor geworden ist und Victor Krebs hat. Und dieser Text ist im Krankenbett entstanden als Gedicht. Und irgendwann habe ich den nach Jahren wiedergefunden und dann sollte der für ein anderes Projekt verwendet werden und ist vertont worden. Und er lag als Demo immer in meinen Schubladen und jetzt, da ich das Gedicht im Buch verwende, habe ich gedacht, hören wir doch mal rein. Und wir haben das Demo belassen und es einfach gemastert. Und es ist ein sehr simpler, wahnsinnig echter Text. Und jetzt höre ich auf zu quatschen, weil vielleicht hören Sie das alles selbst. Soll es Holz gewesen sein? Sollte es Licht da oben wirklich geben? Dann gib mir noch ein paar Monate Leben. Ich verspreche dir, ich werde sie gut gebrauchen. Ich verspreche dir, vielleicht höre ich auf zu rauchen. Wenn du siehst, was ich alles gut machen kann, dann häng einfach noch ein Jahr mit dran. Wenn das Jahr voll ist mit ein paar extra Stunden, dann gib mir noch 300 Billiarden Sekunden. Ich verspreche dir, ich werde sie gut verbrauchen. Ich verspreche dir, vielleicht höre ich auf zu rauchen. Du hast mir so viel Türen aufgemacht. Warum willst du sie jetzt schon schließen? Bitte nicht morgen und auch nicht heute Nacht. Ich verspreche dir, jede Sekunde, jede Stunde, jede Minute kann ich gut gebrauchen. Ich verspreche dir, vielleicht höre ich auf zu rauchen. Vielleicht darf ich von dir viel zu viel. Vielleicht ist das hier nicht das richtige Ventil. Ich mach jetzt diese verdammte Lampe aus und versprech mir mein Leben in Saus und Braus.
Das ist es noch lange nicht gewesen, Viktor Scheffé. Wir haben Sie gerade gehört mit Ihrer Band. Schauspieler, Filmemacher, eben auch Musiker. Sie sind auch fast Profisportler geworden. Ein Hochsprungtalent. Um noch bei der Musik zu bleiben, was gibt sie Ihnen, was Ihnen vielleicht andere Bereiche des Lebens nicht geben können? Also jetzt meine ich als Sänger, als Komponist.
Der Song wurde begleitet von Matthias Binner, der auch die Melodie geschrieben hat. Und was gibt mir die Musik? Die ist auch wieder eine Facette von sich ausdrücken können, von etwas fühlen können. Deshalb wusste ich vielleicht auch als Kind eben nicht, ob ich Schauspieler werden soll. Sänger wollte ich jetzt, glaube ich, nie werden, aber an bestimmten Tagen wollte ich bestimmt auch Sänger werden. Also ich sehe das Leben immer so, was möglich ist, kann ich ausprobieren. Und gerade das Singen habe ich ja jetzt gar nicht vorangetrieben. Irgendwann gab es auch mal eine Frage nach einer Tour. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich keinen Bock auf Tour hatte. Oder wieder Schauspiel dazwischen gekommen. Also es ist eine Facette von mir als, das große Wort, aber von mir als Künstler.
Also dieser Facettenreichtum, der spiegelt sich ja dann doch eben auch in Ihren Rollen als Schauspieler. Ich muss jetzt da doch mal vielleicht zwei, drei Sachen fallen lassen. Sie haben in vielen verschiedenen Krimiserien mitgespielt, also von Tatort über Bella Block und
alle Samstagabend-Krimis,
die es gibt, genau. Genau. Für Ihre Rolle in der Sitcom Bewegte Männer waren Sie für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Und ich glaube aber, so ein besonderer Moment dürfte wahrscheinlich der gewesen sein, als Sie 007... Daniel Craig einen Drink serviert haben. Nein?
Ich glaube manchmal, manche Menschen denken, dass ich wirklich einen kleinen habe. Ich hatte, bevor ich das Angebot bekommen habe, ich hatte noch nie einen ganzen James Bond gesehen. Ich habe im Flieger mal so reingeguckt. Da, wenn man in Übersee fliegt, dann sind ja große, dann habe ich immer, ja, ist nicht so mein Genre. Mir war überhaupt nicht bewusst, was das für ein Universum ist und was das anderen Menschen bedeutet. Was ich sagen muss, die Arbeit war ganz toll. Es war absurd, die Vorbereitung für diesen kleinen Auftritt. Ich bin, glaube ich, durch 3 Länder gejettet, um da den Regisseur zu treffen, da die Kostümprobe, da ein Set begehen, um dann am Ende doch nur in den Pine Studios in London zu landen und eine Woche mit dem großartigen Daniel Craig zusammenzuarbeiten. Also man arbeitet dann wirklich auch an dieser Pille-Palle-Szene eine Woche. Sind halt komplett andere Dimensionen als jetzt jeder ZDF Samstagabend-Krimi. Und der Regisseur Sam Mendes, ganz großartig. Aber das war so eine Zeit, in der sich so wahnsinnig viele internationale Türen geöffnet haben. Ich glaube, parallel habe ich mit Spielberg auch noch gedreht und hatte 3 Jahre, 4 Jahre Borgia, eine großartige internationale Serie. Das war so die Phase, wo ich mein Fame, der Film, ausgelebt habe, mit Menschen aus aller Welt zusammenzuarbeiten, Teil davon sein zu dürfen. Und deshalb bedeutet mir das ganz viel. James Bond an sich nicht so viel. Daniel Craig, sexy Motherfucker, super gut gekleidet, toller Kollege.
Aber das heißt, so internationale Produktionen wie zum Beispiel jetzt Borgia, ist das dann, wenn Sie da zurückblicken, nicht unbedingt der Höhepunkt der schauspielerischen Karriere?
Doch, Borgia ist unbedingt einer. Aber es gibt auch ganz klar, es gibt oft Theaterstücke in Kellertheatern in Berlin, die mir, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, genauso viel bedeuten wie, weil das gehört alles zusammen. Deshalb werde ich halt auch nicht verrückt, wenn ich dann da am Bond-Set stehe oder mit Mr. Spielberg irgendwie übrigens im Stasi-Keller in Hohenschönhausen gedreht habe eine Woche. Also da gibt's auch immer so crazy Sprünge zur eigenen Geschichte, mit Steven Spielberg da in diesem Stasi-Verhörknast zu sitzen, eine Woche Nachtdrehs, also widerlich alles, da sind wir auch sehr gut ins Gespräch gekommen. Ich denke immer, das eine kann nur mit dem anderen und es bedeutet mir alles gleich viel.
Ja, aber wenn Sie jetzt gerade erzählen, dass Sie quasi da nochmal in der Vergangenheit gedreht haben, also kann sowas, ist vielleicht auch ein bisschen uncharmant von mir, aber kann das ein Steven Spielberg überhaupt so verstehen, was das mit Ihnen macht tatsächlich? Also wenn Sie sagen, Sie hatten gute Gespräche darüber.
Ja, wir sind über was ganz anderes. Er hat parallel immer so wie Home-Videos gedreht. Ich weiß gar nicht, ob es da Handys, doch Handys gab es schon. Also auf seinem iPhone hat er so Sachen gedreht und dann, er hat einen Film über seine Kindheit vorbereitet, der vor 2-3 Jahren auch im Kino war. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und da sind wir einfach über Vergangenheit und dann am zweiten Drehtag hatte ich, wie nennt man das, einen Hexenschuss? Gibt es so ein anderes Wort?
Ja, auf jeden Fall was Fieses im Rücken.
Ganz fies, ich konnte mich eigentlich nicht mehr bewegen und what happened, ist das, also ist das hier für dich belastend oder so? Und dann habe ich ein bisschen in die Karten gucken lassen und dann haben wir, das sind auch Gespräche, die möchte ich für mich behalten, aber da sind so Dimensionen, wo Herr Spielberg ist vermutlich mal 20, 30 Jahre älter als ich, hat sich mit der Shoah ganz stark auseinandergesetzt. Und da können sich zwei Menschen gut unterhalten. Mehr möchte ich eigentlich dazu nicht sagen.
Wir hören tatsächlich nochmal Musik, und zwar von Holger Biege. Reichtum der Welt.
Ein ganz, ganz schöner Song von einem wunderbaren Troubadour, der nur 2 Platten in der DDR machen durfte und dann auch in den Westen ausgereist ist. Und ein Song, der sollte jeden Tag im Radio gespielt werden. Ich finde, der hat was von Stevie Wonder auf Deutsch und der Text ist zum Niederknien. Ich unterschreibe jedes Wort.
Groß ist der Reichtum der Welt. Heute noch. Und unsere Erde bleibt unser Stern. Wenn auch die Menschheit heute schon nach anderen Sternen greift, bleibt die Erde der eine Stern, wo alles wächst und reift. Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch? Oder ist vieles davon schon hin? Luft, die uns erst leben lässt, hüllt den Erdball ein. So für alle, die nach uns kommen, sie schon vergiftet sein. Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch? Oder ist vieles davon schon hin? Das Land und auch die Ozeane können sich nicht wehren. Ihre Schätze sollen späteren auch so wie uns gehören. Gehört der Reichtum der Welt allen schon? Oder bleibt vielen nicht viel versagt?
Ich drängel mich mal vor. Wir sind heute am 3. Oktober und deshalb, ich habe den Song mit Absicht ausgesucht. Dieser Holger Bieger ist dann eben auch, musste ausreisen, hat nie wieder so eine Karriere gehabt wie im Osten, hatte seine Fans halt nicht dabei, ist am Ende, geht jetzt nicht um Holger Bieger, es geht darum, liebe Hörer und Hörerinnen, auf beiden Seiten von Deutschland, weil Deutschland ist weiterhin ein geteiltes Land, wie wir wissen, nicht nur politisch. Hören Sie auch in die Spotify-Listen oder wo immer Ostmusik jetzt zu haben ist, rein, weil da sind echte Perlen, die Sie nicht kennen, vermute ich. Das ist jetzt der überhebliche Besser-Ossi, der eigentlich ein Besser-Wessi ist.
Dann nochmal zwei, drei Namen. Name-Dropping.
An Künstlern?
Ja.
Bitte nicht vergessen, dass Nina Hagen eine ostdeutsche Sängerin ist, die nur so werden konnte, weil sie im Osten eben auch an alle Ecken und Enden gestoßen ist.
Jetzt muss ich mich noch kurz vordrängen. Sie haben mit ihr auch auf der Bühne gestanden.
Das stimmt. Ich hatte nicht mein Erst, aber Nina hat mich zu irgendeiner Show irgendwann. Ja, es ist so.
Die große Nina, also für Tassilo war sie.
Genau, seine erste Single, die er sich gekauft hat. Ich tanze Tango und möglichst Lango, in dem Gedrängo, möglichst Engo. Ja, und später steht man dann auf der Bühne. Aber so ist Leben eben. Aber sie haben mich jetzt kalt erwischt. Natürlich gibt es bestimmte Sachen von Karat, die unfassbar toll sind. Manchmal weiß ich nämlich nicht mehr, wer Ost und West ist. Also in meinem Kopf ist es ja ein mächtiges Kuddelmuddel.
Das ist irgendwie auch beruhigend, wirklich.
So sollte es sein, aber okay. So ist es leider nicht. Und deshalb wird ein Holger Bieger halt, der müsste, wie gesagt, jeden Tag gespielt werden, meiner Meinung nach, dieser Song.
Aber vielleicht noch was Klares zum Abschluss für unser Gespräch hier bei NDR Kultur. Ja, ja, Träume, meine wachsen wie die Bäume, ihr dagegen innere Zäume, betoniert eure Phantomschutzräume. Ein Gedicht aus der Feder von Victor Scheffé.
Gedicht aus der Feder von Tassilo. Das ist ein Originalgedicht von, ich vermute mal, das war dann 85, ein Jahr vor der Ausreise. Da bin ich selbst gerührt, weil sowas, so Verse vergisst man. Und hätte ich sie nicht aufgeschrieben, könnte ich sie heute auch nicht benutzen. Ich bin diesem Tassilo wahnsinnig dankbar, dass der alles aufgehoben hat und vorher außer Landes geschleust hat, dass ich das jetzt benutzen kann.
Was Tassilo für Träume hatte, lesen wir in Ihrem Buch 2, 3 blaue Augen. Aber welcher Traum wächst gerade noch bei Ihnen oder welcher Baum, Victor Scheffé?
Es gibt auch von Holger Bieger einen Song, ein Mann muss ein Kind gezeugt haben, das schaffe ich nicht. Oder
will ich nicht, das ist völlig legitim.
Whatever. Also Kind, aber ich habe viele Kinder natürlich um mich rum. Und er soll einen Baum pflanzen und ein Buch schreiben. Und das habe ich jetzt gemacht und ich bin gespannt auf die Reise, weil die fängt ja jetzt erst an. Es kommt eben Mitte des Monats raus, dann kann es jeder lesen und dann werde ich Reaktionen bekommen und dann werde ich Reisen machen und das lesen und das ist für mich, ich brauchte als Mittelalter Richtung älterer weißer Mann meine neue Herausforderung und das alles gibt mir schon, das Schreiben war so befriedigend als, so bereichernd als Künstler und auf diese neue Reise freue ich mich sehr.
Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß damit. Und vielen Dank für den Besuch bei NDR Kultur à la carte.
Viktor Schäfer. Es war ein wahnsinnig schönes Gespräch. Ich bedanke mich wirklich für die Einladung, auch wenn wir jetzt heute, wir brauchen beide Wasser.
Dann sage ich vorher noch kurz meinen Namen, Andrea Schwietzer. Und hier nochmal zum Mitschreiben, bitte. 2-3 blaue Augen, hat 472 Seiten, kostet 24 Euro und erscheint richtig erkannt von Viktor Schäfer Mitte Oktober, und zwar im DTV Verlag. Und der Roman ist auch unser Buch des Monats bei NDR Kultur.
What?
Ja, und mehr dazu erfahren Sie und auch Sie, Herr Schäfer, in den nächsten Tagen hier bei uns und auch im Netz ndr.de/kultur.